Jemand hat letzte Woche zu mir gesagt, Patrick, das war deine beste Predigt, die du jemals gehalten hast. Das ist eine ganz tolle Aussage, aber die bringt zwei Probleme mit sich. Erstens, was ist mit den ganzen Predigten, die ich die letzten 5 Jahre gehalten habe? Und zweitens, was mache ich jetzt heute? Also mache ich jetzt heute noch eine bessere? Und wissen jetzt die, die heute da sind, die letztes Mal nicht da waren, dass die letztes Mal so gut war und die heute vielleicht nicht so gut ist? Wir sind im 1. Petrusbrief und ich habe euch ja einen kurzen Hintergrund gegeben. Der Hintergrund ist wirklich sehr ergreifend und auch schlimm. Wir sprechen davon, dass Petrus den Brief so 63, 64 nach Christus schreibt und 64 nach Christus hat ja diese Christenverfolgung angefangen. Nero wollte Rom verschönern und zu einer schönen Stadt machen und der Senat hat gesagt, nein, wir haben kein Geld. Und dann hat er einfach die Stadt angezündet und hat es brennen lassen. Man sagt, er hat Geige gespielt, während Rom brannte, um dann nachher wieder alles schön aufzubauen. Also Rom hat 6 oder 7 Tage gebrannt. Und wer ist dann natürlich schuld gewesen? Die Christen. Er hat dann gesagt, das waren die Christen, warum auch immer. Ab 64 bis 67 hat eine sehr schlimme Christenverfolgung angefangen. Man hat Christen getötet, umgebracht. Auch Petrus wurde dann ungefähr 67 gekreuzigt, verkehrt rum, sagt man. Und der Nero hat Christen Tierfelle angezogen und hat sie brennend in seinem Garten nachts als Fackeln angezündet, damit es in seinem Hof schön leuchtet. So schreiben Geschichtsschreiber wie der Tacitus. Und das ist der Hintergrund, vor dem Petrus jetzt diesen Brief schreibt. Er schreibt an die Zerstreuten, weil die Christen waren ja verfolgt und sind alle abgehauen. Wir sind beim 1. Petrus, ihr habt das ja gelesen als Hausaufgabe. Er schreibt an die Fremdlinge in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien und so weiter, die der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Und er zeichnet so ein Bild von unserem Leben hier auf der Erde, wie endlich es ist, wie wenig wir doch dazu beitragen können, dass wir krank werden, dass wir ein limitiertes Leben haben und dass wir geprüft werden und dass wir eigentlich nur Pilger sind, schreibt er. Das ist so Art alttestamentliche Sprache, so wie für Abraham. Und dass unser eigentliches Ziel die Seligkeit, der Seelenseligkeit ist, in Vers 9. Das kurz nochmal als Wiederholung. Ich habe letztes Mal dann über dieses Feuer gesprochen und vielleicht knüpfe ich da heute nochmal an. Für heute habe ich aber jetzt eine Kombination mit Johannes 14 und da geht es darum, dass Jesus vom Vater spricht und Jesus sagt, dass er sich uns offenbaren will. Johannes Evangelium Kapitel 14, ich lese ab Vers 20. An jedem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Also das ist dann der Tag, wo der Heilige Geist geschickt wird, sagt er. Und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Bis hier schon. Wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und das ist schon meine Botschaft heute. Jesus sagt, wer mich liebt und mein Vater liebt, dem werde ich mich offenbaren. Jesus hat einen Wunsch, dass er sich uns offenbaren will. Er will sich uns zeigen. Und ich bereite ja diese Predigt im Gebet vor und ich ringe dann immer darum, was will Gott sagen. Und diesmal war es eigentlich jetzt nicht so schwer umkämpft, wie ich es sonst manchmal erlebe. Aber mir ist immer wichtig, dass ich eine Botschaft für euch habe, die absolut relevant ist für das, was ihr heute steht und dass Gott etwas sagt. Jetzt sieht man ja im Internet oft so Prediger, die sagen, der Heilige Geist hat mir das gesagt, der Heilige Geist hat das gesagt und manchmal denke ich dann, ah, das ist aber auch schwierig, weil das ist ja dann gar nicht angreifbar, weil das, was sie sagen, hat ja immer der Geist Gottes gesagt. Ich mache es jetzt heute Morgen trotzdem. Ich glaube, dass Gott euch heute Morgen zusprechen möchte, dass er sich, also Jesus, Er möchte sich euch offenbaren. Und zwar möchte er sich euch offenbaren in eurem Zuhause. Das ist die Botschaft, die ich jetzt glaube, die der Heilige Geist heute Morgen sagen möchte. Jesus will sich euch offenbaren. Also wir sehen das bei Korinther, dieses Wort Phanerosis zum Beispiel, oder das Offenbaren ist, ich bin ja Elektriker, ihr wisst es ja. Und ich mache viel am Strom und ich gehe immer sehr hohes Risiko. Also ich mache immer den Strom an, damit ich auch spüre, wenn Strom da ist. Und ganz oft passiert es, dass ich wirklich an Strom fasse, dann denke ich wieder, Patrick, wieso bist du so dumm? Und machst nicht einfach den Strom aus. Aber das Problem ist ja, man hat oft Zeitdruck, man muss fertig werden. Und wenn man den Strom ausschaltet, dann sieht man den Strom nicht. Also wenn ich ihn anhabe, dann kann ich so ein Ding dran halten, dann kann ich das kurz messen, dann kann ich piepsen, kann die Drähte zusammenhalten und dann leuchtet das Licht. Der Strom muss an sein irgendwie. Aber Strom sieht man nicht und das ist ein Problem. Und da hat es auch manchmal schon oft Peng gemacht. Einmal hat es bei meinem Kollegen so schlimm Peng gemacht, dass aus der Wand so ein Feuerstrahl rauskommt, der an seinem Gesicht vorbei ist. Er musste dann ins Krankenhaus, weil die Sicherung nicht ausgelöst hat und dann die nächste Sicherung ausgelöst hat. Und es war ein wahnsinns Kurzschluss. Strom wird aber dann sichtbar an dieser Schnittstelle, wie jetzt, wenn diese Lampe an ist. Ich sehe Strom nicht, aber an dieser Schnittstelle wird das sichtbar. Und das beschreibt die Bibel als Offenbaren, diese Manifestation. Also dort, wo sich Jesus manifestiert, wird er sichtbar. Wir können das erleben, spüren und wir können das greifen. Und wenn ich jetzt gerade gesagt habe, ich glaube, dass Jesus in eurem Zuhause sichtbar werden will, dann will er sich dort manifestieren, er will sich zeigen. Und der erste Punkt, was ich glaube, wie Jesus sich manifestiert in eurem Zuhause und wie er das tun will, ist durch Feuer. Darüber habe ich letztes Mal gepredigt. Und deswegen komme ich jetzt zu 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 7. Und da geht es um unseren Glauben. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durch das Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ich habe nur ein Bild mitgebracht. Auf Englisch, what, how and why. Und das ist der Simon Sinek, der ist der Unternehmensberater, der hat es entwickelt. Relativ simpel eigentlich, ist jetzt hier ein bisschen kompliziert. Aber er sagt, dass wenn zum Beispiel Apple ein Produkt verkauft und die würden sagen, hey, wir haben hier ein tolles Handy, das hat 12 Gigabyte, 12 Megapixel Kamera und so, dann würde niemand es kaufen. Sondern was Apple macht, sie verkaufen einen Lifestyle, sie verkaufen ein Handy, wo man sagt, hey, du brauchst dieses Handy, dann bist du cool, dann bist du up to date, dann hast du ein iPhone. Sie beantworten in der Unternehmensberatung und auch in Unternehmen die Frage nach dem Warum. Du brauchst dieses Handy, dann bist du mit dabei. Und dieser Simon Sinek eben, der das aufgestellt hat, dieses Why, der sagt, wenn die Frage nach dem Why, also warum, geklärt ist, dann sind wir viel mehr bereit, auch Dinge auszuhalten und uns auf Dinge einzulassen. Die Frage nach dem What interessiert, also was, interessiert eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt finde ich das sehr spannend, wenn ihr die Bibel, das Neue Testament und das Alte mal analysiert, das habe ich ja am Anfang mal immer drüber gepredigt, dann werdet ihr feststellen, dass es Paulus und Jesus auch immer zuerst eine Identität etabliert und auch die Frage nach dem Warum beantwortet. Immer in den Evangelien, es wird immer zuerst beantwortet. Erst kommt die Liebe, dann das Gesetz, also erst das Warum und dann das Was, was wir tun sollen. Und das macht Petrus auch. Petrus beantwortet zuallererst die Frage nach dem Warum. Zum Beispiel sagt er in Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, also das ist das, was wir tun, wir loben Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Also das ist die Frage nach dem Warum. Warum sollen wir Gott loben? Weil wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Das kann uns niemand wegnehmen, unvergänglich, unbefleckt, das für uns aufbewahrt wird im Himmel. Was Petrus jetzt eigentlich hier relativ schnell macht, er lenkt unseren Blick auf die Ewigkeit, auf den Himmel und sagt, da, ihr seid wiedergeboren, das ist was Unverwelkliches und dieses Erbe, was ihr habt, das ist im Himmel aufbewahrt, da kommt ihr irgendwann hin, darum geht's. Und dann spricht er über Leiden und über Anfechtung und sagt, ihr könnt es eigentlich ganz gut ertragen, wenn ihr diese Perspektive nicht auf eure Leiden und das Irdische legt, sondern auf das Himmlische. Mein erster Punkt, eben Jesus offenbart sich und will sich offenbaren in eurem Leben durch Leiden oder durch Anfechtung, wird es hier genannt. An anderer Stelle heißt es, Leiden ist vielleicht das falsche Wort, Anfechtung, so oft, indem er unseren Glauben auf die Probe stellt. Also er sagt hier in Vers 6, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt traurig seid, mancherlei Anfechtungen. Und jetzt erklärt er, für was die Anfechtungen sind. Also die kommen nicht von Gott, das habe ich letztes Mal erklärt, sondern das sind einfach Anfechtungen, Proben, die unseren Glauben prüfen. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold. Also er sagt, es kommen Prüfungen für euren Glauben, damit dieser Glaube gereinigt wird und geläutert und danach kostbarer als geläutertes Gold, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Also er sagt quasi, ihr seid auf dieser Erde, es werden Anfechtungen kommen, aber ihr sollt diesen Blick auf diese Ewigkeit haben, dass nämlich irgendwann eure Seelenseligkeit ihr erlangt. Und dann sagt er in Vers 10, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Im Alten Testament haben die schon genau danach gesucht und die haben darüber prophezeit, von dieser Seligkeit, aber sie wussten gar nicht, von was sie prophezeien. Und für euch ist es jetzt da. Also mein erster Punkt, Jesus offenbart sich in deinem Leben durch Anfechtungen und die sind wie Feuer. Feuer hat einmal diese reinigende Kraft, Feuer hat die Möglichkeit, etwas zu erleuchten und Feuer steht auch für den Heiligen Geist. Und mein zweiter Punkt, Gott offenbart sich durch sein Wort oder Jesus will sich offenbaren in deinem Leben durch sein Wort. Und das steht auch in Petrus, 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Also wir sind aus dem Wort Gottes wiedergeboren. Und dann geht es weiter. Vers 24. Alles Fleisch ist wie Gras, alles seine Herrlichkeit, wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Aber das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Also wenn wir in der Ewigkeit sind, werden wir sogar noch die Bibel lesen, dieses Wort bleibt in Ewigkeit. Und mein zweiter Punkt, Gott oder Jesus will sich in deinem Leben offenbaren durch sein Wort. Und der dritte Punkt, Jesus will sich in deinem Leben offenbaren, indem du ein Altar errichtest in deinem Zuhause. Petrus beschreibt ja dann in Kapitel 2, dass wir Priester sind und Könige. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, Kapitel 2, Vers 9, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk. Also wir sind Könige, beauftragt zu herrschen und wir sind aber auch Priester. Und die Aufgabe eines Priesters im Alten Testament war ja, dass er das Volk vertritt vor Gott. Er war so eine Art Mittler. Und die Aufgabe eines Priesters war, dass er in diesen Riss tritt zwischen dem Volk und zwischen Gott. Und die andere Aufgabe eines Priesters war, dass er Opfer bringen soll. Das heißt, wir sind einmal berufen, Könige zu sein, aber auch Priester. Das heißt, wir sollen in unserer Gemeinde in den Riss treten, für unsere Geschwister zuallererst, aber auch für die Menschen, die nicht gläubig sind. Und wir sollen aber auch Opfer bringen. Und jetzt erklärt Paulus, was für ein Opfer? Indem er sagt, in Römer 12, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Petrus sagt, ihr seid Priester. Dann sagt er, ihr sollt heilig sein. Also die Priester mussten sich ja auch immer heiligen. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und Paulus sagt, als solche Priester sollt ihr euch selbst hingeben. Und das ist mein dritter Punkt. Jesus will sich in eurem Zuhause offenbaren, indem ihr einen Altar errichtet, wo ihr euch selber, also lebendiges Opfer heißt, ihr selbst hingebt. Und das sei euer Gottesdienst. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der am schwersten ist. Weil mein Zuhause, also in Deutschland ist ja so, wenn man ein Haus hat und einen Garten, macht man einen Zaun drum. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Und das Zweite ist eigentlich, dass man eine Haustür hat. Also im Humanismus sagt man eigentlich, der Mensch ist gut. Aber warum hat man dann Haustüren? Warum muss man abschließen zu Hause? Braucht man ja eigentlich gar nicht. Das Gegenteil ist ja der Fall, der Mensch ist nicht gut. Und deswegen schließen wir ab. Aber ein anderer Grund, warum wir unser Zuhause abschließen und einen Zaun drum machen, ist, weil wir für uns sein wollen. Also man sagt ja, dass Menschen so einen Schutzraum brauchen. Das gibt es auch zwischen Menschen. Das sagt man ungefähr, so eine Armlänge braucht man Distanz. Und wenn Menschen das übertreten, dann kommen sie dir zu nahe. Das ist unangenehm. Es gibt so Menschen, die stehen näher bei dir. Kennt ihr so jemand? Ich hatte neulich ein Gespräch mit so jemandem, der steht immer so nah bei mir, schaut mich auch immer so an. Ich gehe dann immer einen Schritt zurück, aber die Person kommt dann auch mal wieder so näher an mich ran. Also so viel Abstand brauche ich schon. In Psychologie habe ich noch gelernt, man soll sich in 90 Grad gegenüberstehen, damit man sich nicht so direkt anschauen muss. Nebensache. Und so haben wir auch unser Haus und da schließen wir die Tür zu, weil da wollen wir unsere Ruhe. Und das ist absolut okay, wir brauchen unseren Bereich. Wir schließen aber auch, gerade in Deutschland, die Tür zu vor unseren Geschwistern. Wenn man in Deutschland irgendwo hingeht, dann muss man sich 2 Tage vorher anmelden, dann 14.30 Uhr sollte man da sein. Wenn du irgendwo in Kuba oder irgendwo unterwegs bist, da gibt es überhaupt keine Türen, da gibt es einen Vorhang. In Afrika, wo ich war, da war gar keine Tür, da war eine Buschhütte, da hast du Hodi gerufen. Wenn jemand drinnen gesagt hat, Karibu, dann konntest du reinkommen. Das gibt es in den Kulturen nicht. Da weiß immer jeder alles von jedem. Aber in Deutschland haben wir unser Reich. Und wir wollen auch nicht, dass andere Christen in unser Leben reinsprechen. Das macht man in Deutschland auch nicht. Man lässt die anderen so, wie sie sind. Das Problem aber von dieser Isolation ist, dass wir manchmal auch allein stehen in unserem Christsein. Und dass wir niemand haben, der uns korrigiert oder auch manchmal ermutigt. Es kann sein, du hast eine ganze Woche, ist niemand da, der dich besucht. Oder du hast eine ganze Woche niemand von deinen Geschwistern gesehen. Und deswegen gibt es auch so ganz viele Dinge, die wir in unserem Zuhause tun, die niemand weiß. Und das ist auch gut so, weil wir brauchen unser eigenes Leben, wir brauchen mit uns selber Dinge, die niemand kennt und niemand weiß. Das ist ganz normal. Aber es gibt auch viele Dinge, die wir im Verborgenen tun, die niemand weiß, die wir niemand sagen. Und diese Dinge, so beschreibt es Korinther, die haben keinen Bestand. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, die sind wie Heu, Stroh und Holz. Das ist nichts Schlechtes. Wir brauchen das für unser Lebenshaus. Aber am Ende, wenn das Gericht kommt, wird es verbrennen. Und jetzt gibt es diesen Raum, wo wir Dinge tun, die niemand sieht. Da gibt es ja auch dieses Buch Everybody's Perfect Till You Get to Know Them. Und er schreibt eben darüber, alles sind perfekt, bis du sie kennenlernst. Und so ein bisschen rauskriegst, wer sie wirklich sind. Aber jetzt spreche ich ja gerade von diesem Raum. Und da lassen wir niemand reinschauen. Und in diesen Raum möchte aber Gott rein. Dieser Raum ist so intim und er ist auch legitim, dass der intim ist. Weil wir brauchen auch diesen Raum für uns. Wir brauchen Dinge, die wir niemand erzählen, das ist auch normal. Aber Gott möchte in diesen Raum rein. Und er drängt sich da nicht rein. Aber er sagt, so beschreibt Paulus es, dass wir einen Altar bauen sollen und auf diesem Altar sollen wir unser Leben niederlegen. Nämlich genau all diese Dinge, die wir im Verborgenen tun, die niemand weiß oder die wir mit niemand besprechen, die sollen wir auf diesen Altar legen und zu Gott bringen. Und dann wird Jesus sich offenbaren. Und das ist mein dritter Punkt. Jesus offenbart sich erstens durchs Feuer, zweitens durch sein Wort und drittens, wenn wir in unserem Zuhause ein Altar aufrichten, wo wir ihm unser Leben bringen, unsere Leiber hinlegen, damit dann dieses Feuer kommen kann. Also ihr kennt ja Situationen zum Beispiel bei Elia, wo dann das Feuer kam oder das Feuer in dem Feuerofen bei Daniel. Und das Feuer ist dann der Heilige Geist, der uns das Wort Gottes groß macht, der Jesus offenbaren will und der Dinge reinigen will in unserem Leben. Wir brauchen dieses Feuer, von dem Jesus spricht. Er sagt ja, Johannes sagt, nach mir kommt einer, der wird euch taufen mit Heiligem Geist und mit Feuer. Und jetzt habe ich mir ja mal vorgenommen, das Evangelium zu verkündigen, immer. Das heißt, wenn ich etwas predige, dann will ich euch nie runterziehen, sondern auferbauen. Und der Hauptpunkt, den ich heute Morgen habe, ist, dass ich glaube, dass Gott uns herausfordert, dass wir zu Hause bei uns ein Altar aufrichten. Ein Altar der Anbetung, wo wir diese verborgenen Dinge bringen, wo wir das bringen, was uns beschäftigt. Das war mein erster Punkt, den ich wirklich vom Geist Gottes auf dem Herz habe. Und der zweite Punkt, um dieses Evangelium zu bringen, dass ich euch was Gutes bringe. Ich glaube, dass wenn wir anfangen, ein Altar in unseren Familien aufzurichten, auch als ganze Familien, das, was Jesus tun möchte dort in euren Familien, ist, dass er euch auferbauen will. Er will zu euch sprechen, er will hineinsprechen und euch Mut machen. Und er will euch sagen, hey, vielleicht gibt es gerade Feuer in deinem Leben, vielleicht gibt es gerade Anfechtungen und vielleicht werden gerade Dinge gereinigt und verbrannt. Aber er sagt, ich will euch Mut machen, ich will da reinsprechen. Aber deswegen muss ich in diese Intimität mit euch kommen, dass ihr mir diese Sachen auch bringt, dass ihr die nicht mehr zurückhaltet, dass ihr euer Leiber und euer Leben bringt. Aber das Ergebnis ist, Jesus will uns Mut machen, er will reinsprechen und er will uns erbauen und er will uns wieder einen Sinn geben. Und am Schluss eigentlich diese Frage nach dem Warum beantworten. Warum müssen wir Anfechtungen erleiden oder erdulden? Unser Glaube wird geprüft und erprobt und ist am Schluss kostbarer wie Gold. Und am Schluss, schreibt Petrus, werdet ihr die Seligkeit erlangen. Jetzt hoffe ich nicht, dass die Predigt schlechter war wie meine letzte, aber das macht ja eigentlich gar nichts. Für mich ist eigentlich immer wichtig, dass der Geist Gottes redet und das glaube ich, das war auf meinem Herz, dass Jesus in unser Zuhause hineinspricht, nicht nur hier im Gottesdienst, sondern da, wo ihr wohnt, da, wo ihr lebt, eure Lebensgewohnheit und euer Lebensstil habt, da will er rein und euch Mut machen, euch ermutigen mit seinem Evangelium, mit seinem Wort, mit seiner Kraft und er fordert uns heraus, seid heilig, denn ich bin heilig, und er fordert uns heraus, ein Altar zu bauen, auf dem wir unsere Leiber hingeben, als lebendiges Opfer.